Deutsche Welle. Alltagsdeutsch.
Alltagsdeutsch, Deutsch im Alltag mit Hanno Murena. Unsere Sendung präsentiert Ihnen Woche für Woche in Reportagen aus dem Alltagsleben Beispiele aus dem ganz alltäglichen Deutsch, dem Deutsch also, das auf der Straße und zu Hause in der Familie gesprochen wird. Aber gehört nicht auch das Deutsch, das die Schriftsteller schreiben, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls, zum Alltagsdeutsch? Denken Sie doch nur an Alfred Döblins Roman von 1929, Berlin-Alexanderplatz. Unsere Autorin Katrin Möderler hat den Schriftsteller Wolfgang Bittner besucht und mit ihm über die Kunst der Worte gesprochen.
Die Kunst der Worte. Die Kunst, Buchstaben in lebendige Geschichten zu verwandeln und damit Leser zu fesseln. Das ist das Talent, das einen Schriftsteller ausmacht. Der Schriftsteller, derjenige, der eine Schrift, also einen Text erstellt, war noch bis zum 16. Jahrhundert dafür zuständig, Rechts- oder Bittschriften aufzusetzen. Seit dem 17. Jahrhundert wird das Wort Schriftsteller nur noch als Berufsbezeichnung für denjenigen verwendet, der Romane, Erzählungen, Gedichte oder Sachbücher schreibt.
Ein bekannter deutscher Schriftsteller ist Wolfgang Bittner. Er stammt aus Gleiwitz in Oberschlesien, ist an der Nordseeküste aufgewachsen und lebt heute in Köln. Er hat über 30 Bücher geschrieben. Viele davon sind in andere Sprachen übersetzt worden. Wolfgang Bittner ist mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet worden.
Das Schreiben macht mir Spaß. Es ist natürlich auch eine harte Arbeit, herauszufinden, wie man etwas formuliert. Das, was ich gedanklich vorbereitet, dann in Worte zu fassen, aufs Papier zu bringen. Und zwar so, dass man hinterher mit dem Ergebnis zufrieden ist oder dass es sogar übertroffen wird von dem, was man im Kopf hatte. Das ist harte Arbeit.
Etwas in Worte zu fassen ist ein eleganter Ausdruck dafür, etwas zu formulieren, etwas in Worten auszudrücken. Der Wortstamm geht zurück auf das altnordische Fata, zusammenfügen. Aus dem gleichen Stamm leitet sich auch das Substantiv Verfasser ab. Ein Verfasser hat ebenfalls einen Text hergestellt. Allerdings ist Verfasser keine Berufsbezeichnung wie Schriftsteller. Verfasser ist jeder, der einen Text, gleich welcher Art, geschrieben, man sagt auch verfasst hat. Schreibt man zum Beispiel einen Brief, ist man der Verfasser des Briefes, aber deswegen noch lange kein Schriftsteller.
Ein Schriftsteller dagegen ist immer auch ein Verfasser, nämlich der Verfasser der eigenen Texte. Wolfgang Bittner hat seine schriftstellerische Begabung bereits als Kind entdeckt. Trotzdem hat er zunächst den Beruf des Rechtsanwalts erlernt und das Studium der Rechtswissenschaften sogar mit einem Doktortitel abgeschlossen. Seine Liebe zur Literatur war jedoch größer.
Ich hatte eigentlich immer vor, Schriftsteller zu werden, aber mir hat zeitweise auch die Juristerei durchaus zugesagt. Ich kann ja nicht heute sagen, ab morgen bin ich Schriftsteller, das klappt ja nicht, sondern man muss das ausprobieren, auch ob das finanziell geht, freiberuflich als Schriftsteller tätig zu sein. Das wollen ja viele, aber in den seltensten Fällen klappt das.
Der Ausdruck »etwas klappt« oder »etwas klappt nicht« anstelle von »etwas funktioniert« oder »etwas funktioniert nicht« ist im Deutschen sehr gebräuchlich. Er leitet sich ab von dem Verb »klappen«, der Bezeichnung für mit einem leichten Geräusch aufeinandertreffen, einrasten. Aus der Vorstellung von ineinander einrastenden Werkstücken bzw. von dem Auftreffen auf ein Ziel leitet sich die übertragene Bedeutung von Klappen als gut funktionieren ab.
Fast jeder Schriftsteller braucht viel Geduld, bis es mit dem Erfolg als Buchautor klappt. Der Weg vom Manuskript, dem selbstgeschriebenen Text, abgeleitet vom lateinischen Manuscriptus, mit der Hand geschrieben, bis zum gedruckten Buch ist lang, vor allem wenn der Verfasser oder die Verfasserin noch jung und unbekannt ist.
Ich habe mehrere Jahre, Ende der 70er Jahre, an einem Roman gearbeitet, Der Aufsteiger oder ein Versuch zu leben. Das wurde damals ein literarischer Bestseller. Das Manuskript habe ich mindestens 4 oder 5 Verlagen angeboten, bis es angenommen wurde.
Das englische Leihwort Bestseller ist in Bezug auf Bücher ein fester Bestandteil der deutschen Sprache geworden. Ein Bestseller ist ein Buch, das außerordentlich hohe Verkaufszahlen erzielt. Ein eigenes deutsches Wort mit derselben Bedeutung gibt es nicht. Allerdings wird der Begriff Bestseller nur und ausschließlich für Bücher verwendet. Auf andere Artikel, egal wie gut sie sich verkaufen mögen, findet er keine Anwendung.
Jeder Schriftsteller träumt davon, mindestens einmal im Lauf seiner Karriere einen Bestseller zu schreiben. Denn ein Buch, das sich sehr oft verkauft, bringt nicht nur Berühmtheit, sondern auch gute Einnahmen. Das Honorar eines Schriftstellers setzt sich zusammen aus einer Summe, die er für seinen Text bekommt, und einer Beteiligung am Verkauf des fertigen Buches. Verkauft sich das Buch gut, verdient der Schriftsteller mehr. Trotzdem muss er fleißig sein und viel und gut schreiben, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Von einem Buch, selbst wenn man mal ein Buch hat, das gut läuft, kann man nicht so lange leben, wie manche meinen. Man muss immer wieder mal ein Buch haben, das gut geht. Es sind Ausnahmefälle, in denen Autorinnen oder Autoren wie zum Beispiel Frau Rowling mit Harry Potter von 4 Büchern Millionären wird.
Etwas, das gut läuft oder gut geht, ist erfolgreich. Der Ausdruck ist in den unterschiedlichsten Zusammenhängen gebräuchlich. So kann zum Beispiel eine Karriere gut laufen, aber auch ein Fußballspiel, eine Prüfung oder eben der Verkauf eines Buches. Die Bücher über den Zauberlehrling Harry Potter, die die britische Schriftstellerin Joanne K. Rowling verfasst hat, laufen in der Tat außerordentlich gut.
Wolfgang Bittner schreibt neben Literatur für Erwachsene auch Bücher für Jugendliche und Kinder. Bei allen Texten, egal ob sie von jungen oder älteren Menschen gelesen werden, verwendet er die gleiche Sorgfalt.
Ich finde auch, dass Bücher, auch gute, sogenannte hochwertige Literatur, den Leser nicht unbedingt langweilen muss. Ich persönlich versuche, den Leser einerseits zu unterhalten, andererseits versuche ich aber auch, einige Gedanken zu transportieren in meinen Romanen, in Gedichten, in Geschichten, die mir wichtig erscheinen.
Der Roman, abgeleitet aus dem Altfranzösischen, ist eine umfangreiche Erzählung, lang genug, um ein ganzes Buch zu füllen. Eine kürzere Erzählung, von deren Sorte mehrere in ein Buch passen würden, ist eine Novelle. Ein Text oder eine Abhandlung, die nur eine oder wenige Seiten umfasst, ist ein Essay, zu Deutsch Aufsatz.
Romane, Novellen oder Essays sind in Prosa abgefasst. Prosa, vom lateinischen Oratio prosa, ungebundene Rede, bezeichnet eine Sprache, die der gesprochenen Sprache entspricht. Das Gegenstück zur Prosa ist das Gedicht. In Gedichten ist die Sprache auf besondere Weise gebunden, in Zeilen, manchmal in Reime gefasst, eben verdichtet. Zur Prosa-Literatur gehört auch Wolfgang Bittners Jugendbuch »Die Fährte des grauen Bären«. Es schildert das Schicksal einer Gruppe junger Deutscher, die in der kanadischen Wildnis ein Leben fernab der Zivilisation versuchen.
Am Anleger saßen Manfred Gordon und Linda, die eine übelriechende Tabakspfeife herumgehen ließen. Stefan setzte sich zu ihnen und schnüffelte. »Das stinkt ja wie angebrannte Socken. Was raucht ihr denn da?« »Wir nennen es Kinnikinnik«, sagte Linda. »So heißt bei den Indianern der Tabak. Ist aus getrockneten Blättern mit Majoran und Thymian gemischt.« Gordon grinste. »Ist auch noch ein bisschen Stoff dabei«, ergänzte er. »Stoff? Na, Gras«, lachte Gordon. »Willst du auch einen Zug?« Stefan lehnte dankend ab. »Ich bin noch nicht in den Busch gekommen, um mir hier so ein Zeug reinzuziehen.«
Sich etwas reinziehen ist ein umgangssprachlicher Ausdruck dafür, etwas zu sich zu nehmen, etwas zu konsumieren. Der Begriff ist erst in den letzten Jahren im Deutschen aufgetaucht. Er ist ein typisches Beispiel für Jugendsprache.
Ein Schriftsteller, der für junge Leser schreibt, muss sich natürlich auch in der Sprache der jungen Leute ausdrücken können. Dabei darf er nicht vor Ausdrücken zurückschrecken, die unter Kindern und Jugendlichen gerade modern sind, auch wenn er sie in Texten für Erwachsene nicht verwenden würde, weil sie nicht zur Hochsprache gehören. Wolfgang Bittner findet seine Anregungen dabei im eigenen Haus.
Ich musste zum Beispiel meiner Tochter immer etwas vorlesen, weil sie nicht einschlafen wollte. Und manchmal habe ich mir dann Notizen gemacht oder sogar eine Skizze aufgeschrieben. Ich habe eine ganze Schublade voll solcher Skizzen und ab und zu greife ich hinein und dann entsteht, wenn ich Glück habe, ein neues Bilderbuch.
Ein Bilderbuch ist ein Buch für ganz kleine Kinder. Ein Buch, das hauptsächlich aus Bildern besteht und in dem nur ganz wenig, manchmal gar kein Text vorkommt.
Ich habe gerade ein neues Buch veröffentlicht, Beruf Schriftsteller. Nach 2-3 Monaten waren etwa 30 Besprechungen da, überwiegend sehr positiv, aber eben auch 2 Verrisse, die mir dann doch zu schaffen machten, weil ich feststellte, das ist unfair, was da mit diesem Buch geschieht. Und mit dem Autor.
Der Verriss ist bei allen Künstlern gefürchtet. Ein Verriss, vom mittelhochdeutschen verriezen, zerreißen, ist eine vernichtend schlechte Kritik. Solche Kritiken stehen im Allgemeinen in der Zeitung und jedermann kann sie lesen. Sie können Bücher und ihre Verfasser treffen, aber auch Schauspieler, Sänger und andere Künstler.
Außer den Kritikern können auch die Verlage den Schriftstellern das Leben schwer machen. Verlage sind die Institutionen, die einen Text drucken und als Buch auf den Markt bringen. Man sagt dazu auch ein Buch verlegen. Der Begriff Verlag für eine Firma, die Druckwerke herausgibt, hat sich im 17. Jahrhundert entwickelt. Er leitet sich vom Begriff Auslegen ab, also Geld für jemanden oder etwas, in diesem Fall eben Drucke, zur Verfügung zu stellen. Da Verlage an den Büchern ihrer Schriftsteller verdienen, mischen sie sich manchmal stark in die künstlerische Arbeit ein.
Ich bin immer ganz froh, wenn ich dem deutschen Literaturbetrieb für einige Wochen und Monate den Rücken kehren kann. Das geht doch recht neurotisch und oft auch intrigant zu. Sie machen einem Vorgaben und bevormunden einen sehr stark.
Manchmal werden Schriftsteller von den Verlagen bevormundet. Das Verb bevormunden, ebenso wie das dazugehörige Substantiv Vormund, geht zurück auf das althochdeutsche Foramunto, was so viel bedeutet wie Rechtsbeistand, Rechtsvertreter. Ein Vormund kann für eine andere Person Entscheidungen treffen. Bevormunden bedeutet also, jemanden in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken, jemandem Ideen oder Entscheidungen aufzuzwingen.
Der Schriftsteller Wolfgang Bittner pflegt sich in die kanadische Wildnis zurückzuziehen, wenn ihn der heimische Literaturbetrieb zu bevormunden beginnt. In der urwüchsigen Landschaft schöpft er Kraft. Außerdem war sie ihm bereits Inspiration für 4 Romane. Einer davon ist Die Fährte des grauen Bären. An einer Stelle versucht der junge Deutsche Stefan, Kanufahren zu lernen.
Sie zogen noch eine Runde über die Bucht und kamen wieder zum Anleger zurück. Gordon sprang hinaus und hielt das Boot fest, damit Stefan ebenfalls aussteigen konnte. Stefan merkte, wie die anderen gespannt zuschauten. »Guckt ihr nur«, dachte er, »ganz so ungeschickt, wie ihr glaubt, bin ich nun auch wieder nicht.« Aber gerade in dem Moment, als er einen Fuß schon auf dem Anleger und den anderen noch im Boot hatte, ließ Gordon los. Das kam so unerwartet, dass Stefan sofort sein Gleichgewicht verlor. Und ehe er sich versah, schlug das Wasser über seinem Kopf zusammen.
Stefan taucht unversehrt wieder auf. Nur das Gelächter der anderen muss er ertragen. Die Fährte des grauen Bären ist ein Buch, das Wolfgang Bittner oft mitnimmt, wenn er Lesungen in Schulen hält. Lesungen, also öffentliche Vorträge aus eigenen Werken, sind ein wichtiger Bestandteil im Alltag eines Schriftstellers. Sie ermöglichen ihm den direkten Kontakt zu seinem Publikum und tragen dazu bei, ihn und seine Werke bekannt zu machen.
Auch wenn Wolfgang Bittner nicht verrät, welches Thema sein nächstes Buch behandeln wird, etwas wird auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen, ganz wie es sich für einen guten Schriftsteller gehört. Die Kunst, Buchstaben in lebendige Geschichten zu verwandeln und damit die Leser zu fesseln. Die Kunst der Worte.
Über den Beruf des Schriftstellers gab uns der Autor Wolfgang Bittner Auskunft. Sie hören die Deutsche Welle mit der Sendung Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag. Unser Sprachstichwort der Woche bezieht sich auf einen ganz aktuellen Anlass. Gerade wurde in Berlin ein neuer Bundespräsident gewählt. Am 1. Juli übernimmt Horst Köhler dieses hohe Staatsamt von Johannes Rau. Köhler war zuvor Chef des Internationalen Währungsfonds, also auch dort eine Art Präsident. Michael Utz hat das Wort Präsident deshalb zum Stichwort der Woche gewählt.
Ein Vorsitzender oder eben eine Vorsitzende ist jemand, und jetzt kommt eine wunderbare Begriffsbestimmung aus dem Lexikon, der den Vorsitz hat. Solcherlei Erklärungen führen natürlich nicht weiter. Fast wirkt es hilflos, wenn im selben Lexikon das Wort Präsident als Zusatz hinterhergeschoben wird. Da unser Stichwort diese Woche aus gegebenem Anlass Präsident heißt, haben wir uns unter anderem mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Präsident tatsächlich Vorsitzender bedeutet oder, andersherum, jeder Vorsitzende auch Präsident ist. Also Prä, die dem Lateinischen entlehnte Vorsilbe, bedeutet in der Tat vor. Präsidere, ebenfalls lateinisch, heißt auf Deutsch vorsitzen, leiten, den Vorsitz haben. Beispielsweise in einem Gremium, während einer Konferenz oder Versammlung. Jetzt stellen wir uns noch vor, dass der oder die Vorsitzende vorne im Saal am Präsidiums- bzw. Vorstandstisch sitzt. Und schon ist zu unserem Stichwort fast alles gesagt. Fast. Denn gerade in diesen Tagen kann man schlecht über das Wort Präsident sprechen, ohne das weitaus bedeutendere Kompositum Bundespräsident mit einzubeziehen. Immerhin ist in Deutschland das Amt des Bundespräsidenten das höchste überhaupt. Bundespräsidenten und natürlich auch Bundespräsidentinnen sind das gewählte Staatsoberhaupt ihres Landes, sofern es sich um einen Bundesstaat handelt. Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland wird nicht vom Volk gewählt, sondern von der Bundesversammlung, einem parlamentarischen Organ. Obwohl der Bundespräsident gewissermaßen über allen Parteien zu stehen hat, verkörpert sich in seiner Person dennoch so etwas wie der Ausdruck einer politischen Gemengelage. Weshalb sonst gibt es stets mehrere Kandidaten oder Kandidatinnen, die von dieser oder jener Partei vorgeschlagen oder favorisiert werden. Leider kann so ein Präsident nicht allzu viel machen. Er hat so gut wie keine Macht, dafür eine Menge Befugnisse. So ernennt der deutsche Bundespräsident den Bundeskanzler und entlässt ihn auch, wenn der Bundestag ein entsprechendes Ersuchen an ihn richtet. Der offizielle Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten ist Schloss Bellevue im Berliner Tiergarten. Dort gibt der Bundespräsident den traditionellen Neujahrsempfang. Geladen sind stets Vertreter des öffentlichen Lebens und verdiente deutsche und ausländische Bürgerinnen und Bürger. Zum Beispiel war letztes Jahr am 6. Januar Tobias Flügel eingeladen, ein Tischlermeister, der für ein großes karitatives Bauprojekt Fenster nach Lettland transportiert und dort eingebaut hat. Geld hat er dafür nicht genommen. Vielleicht ist ja Tobias Flügel unter den vielen Menschen aus dem Volk zu finden, die in den kommenden 15 Monaten in Schloss Bellevue arbeiten. Der Amtssitz des Bundespräsidenten muss von Grund auf saniert werden.
Das waren in unserer wöchentlichen Sendung Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag das Sprachstichwort Präsident und die Sprachreportage zum Thema Die Kunst der Worte. In der nächsten halben Stunde folgt das Funkjournal mit aktuellen Berichten aus aller Welt.